und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg zum Thema Gesundheitskompetenz. Gesundheitskompetenz bedeutet, Gesundheitsinformationen finden, verstehen, bewerten und sie für gesundheitsbezogene Entscheidungen nutzen zu können. Im Englischen wird Gesundheitskompetenz als Health Literacy bezeichnet. Wie hoch die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung ist, hängt jedoch nicht nur von individuellen Faktoren ab, sondern auch von der Qualität und Verfügbarkeit von Informationen. Aber wie steht es um die Gesundheitskompetenz in Deutschland und Baden-Württemberg? Wie lässt sich Gesundheitskompetenz verbessern? Und welche Fertigkeiten benötigen Fachkräfte künftig im Gesundheitswesen? Über diese und andere Fragen sprechen wir heute mit unseren drei Gästen, Professor Dr. Marc-Dominik Alscher, dem Leiter des Bosch Health Campus in Stuttgart und Vorsitzenden des Vereins Digitale Gesundheit Baden-Württemberg e.V., Nicole Lüdecke, Politikreferentin bei der Krankenkasse IKK Classic und Professor Dr. Oliver Opitz, dem Leiter der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg. Mein Name ist Anja Segschneider und ich sage herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode.
Hallo.
Hallo.
Hallo zusammen.
Herr Professor Alscher, was macht eine hohe Gesundheitskompetenz denn aus?
Letztendlich ist es so, dass ich natürlich wissen muss, was dient der Gesundheitserhaltung, was sollte ich vermeiden, um nicht krank zu werden, um mich nicht zu schädigen. Und die Kompetenz darüber, das Wissen, welche Faktoren das sind, ist im weit gefassten Sinne das, was wir als Gesundheitskompetenz verstehen.
Ausgehend von Ihrer Erfahrung im Klinikalltag, wie steht es denn um die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung?
Es ist natürlich komplett unterschiedlich, was die Kompetenzen angeht, so wie andere Wissensbereiche des menschlichen Lebens ja auch unterschiedlich sind, ob jemand die vorhanden hat oder nicht. Was wir aber schon deutlich feststellen, dass wir auch eine Abhängigkeit vom Hintergrund haben, vom Erziehungshintergrund. Im Regelfall sind hochdifferenziert ausgebildete Bürgerinnen und Bürger gesundheitskompetenter wie Menschen, die jetzt nicht ganz so gut sind. Was wir erleben, ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund bei einfach auch anderer kultureller Background tatsächlich oft andere Themen haben, dort eher Schwächen haben, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir sprachliche Barrieren haben, was den Zugang zu Quellen angeht. Und das ist das Dritte in der heutigen Zeit, wir haben durchaus sehr Quellen, die man als kritisch einstufen kann. Nicht alles, was Sie über Gesundheit zum Beispiel im Netz finden, ist ja evidenzbasiert, wissenschaftlich fundiert. Es gibt zum Teil sehr obskure Meinungen, was Gesundheitserhaltung fördern soll. Und da haben wir tatsächlich auch ein großes Problem. Also es muss auch noch dazu kommen, die Digitalkompetenz, nämlich zu differenzieren, welche Quellen verlässlich sind, welche nicht, sodass es nicht nur die Gesundheitskompetenz ist, sondern auch die Kompetenz, Informationen zu verarbeiten, einzustufen, zu bewerten.
Frau Lüdecke, wie ist denn aus Ihrer Sicht die Lage zum Thema Gesundheitskompetenz? Wo gibt es vielleicht die größten Probleme?
Ja, wir haben es gerade schon gehört. Also Gesundheitskompetenz ist die Befähigung zur Eigenverantwortung am Ende, ja, das Empowerment, die Befähigung zur Selbstfürsorge. Und statt dann erst zu behandeln, wenn der Mensch schon erkrankt oder vielleicht sogar chronifiziert erkrankt ist, ist es sinnvoll, aus vielerlei Hinsicht, also sozial, ökonomisch, aber auch ökologisch, der Krankheit zuvorzukommen. Wir sehen Gesundheitskompetenz als Schlüssel für den Weg weg von Kuration hin zu Prävention am Ende auch, also im Sinne der Salutogenese. Und Gesundheitskompetenz hilft uns natürlich auch dann, wenn wir schon erkrankt sind. Also der Umgang mit der eigenen Gesundheit ist auch eine Art der Übernahme für Verantwortung für das eigene Leben und die Gesundheit. Und dabei dürfen wir natürlich alle, also Kindergarten, Schule, Ärzte, Therapeuten, Krankenkassen und alle anderen Akteure im Gesundheitswesen, aber auch außerhalb als Begleitung und Unterstützung verstehen. Aber letztendlich auch aktiv in die Pflicht nehmen, denn die Lust auf Verantwortung für das eigene Wohlergehen, das muss in manchen Bereichen erst noch geschaffen werden und vielleicht auch das Verständnis dafür. Und das sehen wir als Krankenkasse eben auch. Wir haben jetzt andere Themen und andere Lebensumfelde als unsere Generation davor. ja, New Life, New Work, mit anderen Schwerpunkten im Leben. Und das hatte Herr Professor Alscher eben auch schon gesagt, sehen natürlich auch, dass es unterschiedliche Soziallagen und Verhältnisse gibt. Also nicht alle Menschen sind auf die gleiche Art und Weise zu erreichen. Und umso wichtiger ist es, zielgruppenspezifische Angebote zu machen und auch Angebote zu personalisieren. Und da ist es wichtig, dass man die Menschen dort abholt, wo sie sind und Informationen, valide Informationen zur Verfügung stellt.
Herr Professor Opitz, braucht man heutzutage andere Fähigkeiten als früher, wenn man Gesundheitskompetenz erlangen möchte? Und welche Fähigkeiten braucht man überhaupt derzeit?
Ja, Gesundheitskompetenz ist heutzutage sicher unweigerlich mit digitaler Gesundheitskompetenz verbunden. Das heißt, mit der Fähigkeit, sich über seine Gesundheit und im gegebenen Fall auch seine Krankheit zu informieren und diese Informationen auch bei dem Überangebot an Informationsquellen zu interpretieren. Aber auch mit der Fertigkeit, sich mit neuen digitalen Technologien auseinanderzusetzen und mit denen umzugehen. Besonders schwer haben es dabei natürlich die Bevölkerungsgruppen, haben wir eben schon ein bisschen gehört, die entweder keinen Zugang zu den Informationsquellen haben oder mit den Technologien nicht umgehen können. Das sind oft vulnerable Gruppen, komplexe Erkrankungen, ältere Bevölkerung, Bevölkerungsschichten aus prekären Verhältnissen oder eben auch oft mit Migrationshintergrund. Aber gerade da könnte die Digitalisierung natürlich auch helfen, denn es ist viel einfacher, Informationsmaterial vielsprachig herzustellen, als das früher der Fall war. Der klassische Weg der Kompetenzvermittlung durch die Gesundheitsberufe wird es so nicht mehr geben heutzutage, weil einfach es ein starker Fachkräftemangel vorliegt und deswegen wird er immer weniger begangen werden. Aber die Gesundheitsberufe können natürlich auch als Multiplikator dienen, Digitalkompetenz zu vermitteln, um Bürgerinnen und Bürgern eben diese besagten Fähigkeiten und Fertigkeiten auch zu vermitteln und selbst aktiv zu sein. Also Grundvoraussetzung für eine verstärkte Digitalisierung und auch Akzeptanz der Digitalisierung beim Patienten, wie sie auf uns zukommt, unweigerlich, ist eine adäquate Qualifizierung der beteiligten Fachkräfte, und das Verständnis für die Rolle als Multiplikator. Und das ist auch bei den Gesundheitsberufen eine neue Rolle, die sie einnehmen müssen.
Herr Professor Alscher, wenn jetzt gerade alles so im Wandel ist und wir ja offensichtlich auch dann mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu tun haben, die unterschiedlichen Zugang haben, wie kann man denn die Gesundheitskompetenz von Bürgerinnen und Bürgern heute überhaupt noch fördern? Beziehungsweise gehe davon aus, dass man wahrscheinlich verschiedenste Ansätze bräuchte, richtig?
Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich vorab noch erläutern möchte, ist tatsächlich das Thema Fachkräftemangel, demografischer Wandel mit zunehmend älteren Menschen, die mehrfach erkrankt sind, multimorbide. Das heißt, das Thema Prävention, Gesundheitskompetenz, weil die ist die Voraussetzung, dass ich präventiv tätig werde, ist eben heute wichtiger denn je. Und jetzt haben wir all diese Themen, die Sie gerade auch ansprachen, Migrationsbewegungen, kulturell durchaus verschiedene Backgrounds, Menschen, die sozial eher isoliert sind, Familienkontext funktioniert häufig nicht mehr ganz gut. Und wenn ich das zusammennehme mit dem Thema Digitalisierung, dann bietet es natürlich schon Chancen, aber natürlich auch Risiken. Ich fange mal mit den Chancen an. Die Chancen sind, dass ich Gesundheitskompetenz mit smarten digitalen Lösungen fördere. Smart heißt, es muss von dem Zugang her einfach sein. Die Nutzbarkeit muss einfach sein, die sogenannte Usability. Ich muss es den Menschen einfach machen. Ich muss mit meinen Lösungen in die Lebenswelten der Menschen reinkommen, weil sonst springe ich zu kurz. Und es bietet ja auch Chancen, dass wir weniger Gesundheitsberufe mittlerweile haben, weil ich kann dann die Selbstkompetenz stärken, was ja im Moment eher im Vordergrund stehen sollte. Also digitale Lösungen bieten hier viele Möglichkeiten. Und gerade wenn wir jetzt von dem Thema Sprache herkommen, wir haben heute so viele Lösungsmöglichkeiten zur Übersetzung. Die künstliche Intelligenz macht es ja möglich, dass sie eigentlich alle Inhalte auch übersetzen können. Und das können sie den Menschen auch abnehmen, die Übersetzung. Das heißt also, ich habe heute die Möglichkeit, notfalls meine Gesundheitsthemen digital in allen Sprachen, die notwendig sind, anzubieten, ohne großen Aufwand. Da haben wir viele Chancen. Die Risiken sind, wenn ich Bevölkerungsgruppen habe, die ich digital nicht erreiche, die nicht eingebunden sind, die eben keine Internetzugänge haben, die eine Barriere haben, digitale Lösungen zu nutzen, die vielleicht lieber wirklich zu den Gesundheitsberufen gehen, bloß die sind dann immer weniger vielleicht da. Die Hausarztpraxis hat geschlossen, kann nicht wieder besetzt werden. Das heißt, das Thema Digitalkompetenz, Gesundheitskompetenz muss mit gewisser Wahrscheinlichkeit zukünftig immer mehr auch zusammengedacht werden. Und ich glaube, wir müssen alle Beteiligten aber eine ganz klare Voraussetzung an diejenigen, die diese Lösung entwickeln, formulieren. Es muss einfach sein, es muss nutzbar sein. Also komplexe digitale Lösungen, die das Leben der Menschen verschlechtern, sind eine Katastrophe. Wir erleben das ja im Gesundheitswesen. Gut gemeinte digitale Lösungen, die den Dokumentationsaufwand vergrößern, machen uns das Leben schwer. Es muss einfach sein. Und das war jetzt eine lange Antwort, aber Sie haben mir jetzt so viele Ideen schon gegeben, dass ich dachte, jetzt muss ich das nutzen und tu mal den großen Bogen probieren zu spannen.
Nee, ist super.
Entschuldigung.
Bei mir kommen da zwei, drei Fragen auf. Tatsächlich, die erste Frage ist, wenn Sie sagen, der Fachkräftemangel ist vielleicht sogar eine Chance jetzt mit der Digitalisierung. Ich denke mir dann, Herr Professor Opitz hatte gerade gesagt, das muss ja den Leuten auch beigebracht werden. Da denke ich mir halt auch, ist da der Fachkräftemangel dann nicht doch auch wieder ein Problem?
Ja. Also es ist natürlich eine andere Kompetenz, die die Fachkräfte haben müssen. Aber es ist natürlich, dass die Kompetenz für eine Eigeninitiative der Patienten und ein Eigenempowerment, was dann wiederum auch in Richtung Prävention und selbst Gesundheitsvorsorge die Fachkräfte entlastet. Also es ist eher ein Shift als eine Mehrarbeit. Also aus der Rolle der Multiplikatoren werden wir die Fachkräfte noch eine Weile nicht rauslassen können, aber man wird erstmal das Spektrum der Multiplikatoren erweitern und viel mehr ganzheitlich denken, also auch im Sozialraum bei den Ehrenamtlichen denken. Und das Ziel ist nicht, die Inhalte der Gesundheitskompetenz zu vermitteln, sondern tatsächlich den Leuten, den Menschen die Fähigkeiten und Fertigkeiten geben, eigenverantwortlich Gesundheitskompetenz aufzubauen und mit den digitalen Möglichkeiten umzugehen.
Herr Professor Eicher, und dann die nächste Frage war, die ich mir dabei gestellt habe, inwiefern denn nicht digitale Förderungsangebote noch eine Rolle spielen. Wir haben jetzt so viel vom Digitalen gehört, was ja sicherlich auch unglaublich wichtig ist. Vielleicht können Sie das einmal einordnen. Wie relevant ist das noch? Was für Angebote gibt es da, zum Beispiel auch bei Ihnen?
Ja, gerne. Also ich glaube, wir werden mit digitalen Lösungen nicht 100% erreichen. Das muss uns klar sein. Ich fand die Idee dieser Gesundheitskioske oder was wir ja machen, diese Portzentren, mehrärztliche Versorgungszentren mit großem Beratungsangebot für Gesundheitserhaltungsthemen, eigentlich der richtige Ansatz. Ich glaube, was wir brauchen ist, wir müssen das Thema Gesundheitserhaltung wirklich aus vielen Gründen heraus stärken. Wir sehen, dass unser jetziger, ich nenne es jetzt mal bewusst, Reparaturbetrieb im Gesundheitswesen nicht mehr gut finanzierbar ist. Wir wissen, dass wir 80% der chronischen Krankheiten bei entsprechender Prävention, zumindest was Endpunkte angeht, die dann zum Krankenhausaufenthalt führen, abfangen könnten, wenn wir nur gut genug wären. Aber wir werden das nicht nur mit digitalen Lösungen machen können. Deswegen, wir müssen in die Lebenswelten der Menschen, in die Quartiere. Und das sind Beratungsangebote wichtig. Beratungsangebote müssen ja nicht nur an extrem hochqualifizierte Fachkräfte gebunden sein. Und das Thema Gesundheitskiosk, aber auch das, was die POP-Zentren der Bosch-Stiftung jetzt Bosch Health Campus anbieten, nämlich, dass man in Quartieren Beratung anbietet, auch gerade für Menschen, die vielleicht sonst sozial nicht gut integriert sind, auch aufsuchende Angebote anbietet. Ich glaube, das gehört zwingend dazu. Und ich muss ganz offen gestehen, ich war fast ein bisschen traurig, als jetzt aus den anstehenden Referentenentwürfen für die Gesetzgebung im Gesundheitswesen die Gesundheitskioske, die da vorgesehen waren, wieder aus der Finanzierung genommen wurden. Weil wenn wir nicht umsteuern im Gesundheitswesen, wenn wir nicht von Akutversorgung auf Prävention gehen, Wenn wir nicht die Beratung intensivieren, ja, wie wollen wir das langfristig finanzieren, unser System? Wir müssen das tun. Und deswegen war das leider eine Entscheidung, die ein bisschen rückwärtsgewandt war. Ich habe verstanden, wahrscheinlich aus Kostengründen oder aus anderen Gründen. Vielleicht wollte man auch nicht zu sehr in Konkurrenz zu den freien Berufen treten. Aber wir müssen in eine neue Welt denken. Wir haben nicht mehr die Menschen. Wir brauchen neues Formen und deswegen zu der Digitalisierung Beratungsleistung.
Frau Liedeke, Sie hatten mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Sie da auch Chancen sehen und dass wir einen Wandel ganz dringend brauchen. Wie können denn auch die Krankenkassen da helfen?
Ja, genau, wir hatten es schon besprochen und ich kann da Herrn Professor Altscher absolut beipflichten. Das eine ist der Fachkräftemangel, der uns einen gewissen Druck bringt, heute schon, aber in 5 bis 7 Jahren enorm. Also das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und die meisten Menschen, die jetzt sozusagen im Gesundheitswesen unterwegs sind, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Das wird eine unglaubliche Herausforderung werden. Und gleichzeitig, es wurde eben auch schon angesprochen, sind die Kosten in unserem kurativ, also krankheitsbezogenen System, die laufen völlig aus dem Ruder. Und zugegeben, das ist nicht erst seit gestern so. Wir haben da eine ziemlich konstante Entwicklung in den letzten Jahrzehnten auch gesehen. Aber aktuell ist es wirklich dramatisch. Nicht zuletzt, weil das Gesundheitssystem, ein gutes Gesundheitssystem, ein stabiles Gesundheitssystem auch zur Stabilisierung der Demokratie beiträgt. Und auch das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Ein kleiner Exkurs so in Richtung, wie sieht es eigentlich aus bei den Kosten? Also wir haben letztes Jahr, im Jahr 2023, knapp 300 Milliarden Euro ausgegeben. Also 300 Milliarden Euro nur innerhalb der GKV. Das sind 6,5% mehr als im Jahr zuvor. Also der Druck ist hoch und dadurch natürlich aber auch die Chance, was zu ändern, weil wir müssen tatsächlich jetzt den Grundstein legen und Neues denken und Neues machen. Die Prognose des GKV-Spitzenverbandes zeigt auch einen zusätzlichen Finanzbedarf für das kommende Jahr, also im Jahr 2025, von 0,5 bis 0,6%. Also da reden wir ja auch direkt wieder über Beitragssatzsteigerungen. Und das ohne die dringend notwendigen Gesetzesreformen, also Krankenhausreform, die jetzt ansteht, Notfallreform, die jetzt ansteht, die Reform im ambulanten Bereich. Wir reden in jedem Bereich eigentlich mittlerweile von Reformen. Denken Sie meistens nicht zusammen, aber irgendwie doktern wir doch überall rum. Und mit den Kosten laufen wir wirklich Gefahr, an die Grenze der Preiselastizität zu kommen. Was können wir Arbeitnehmern und Arbeitgebern eigentlich noch zumuten in unserem Sozialstaat? Und gleichzeitig zeigen Studien, dass Zucker, Salz und fettreiche Ernährung das Gesundheitssystem mit circa 17 Milliarden Euro pro Jahr belasten. Also das sind Erkrankungen wie beispielsweise Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Das sind etwa 5,5% von den Gesamtkosten. Und deswegen ist es natürlich klar, dass wir als Krankenkassen schon lange an dem Thema dran sind. Wir tragen ja schließlich Verantwortung dafür, dass das Geld der Beitragszahlenden auch gut verteilt wird, also so im System ankommt, dass Versorgung stattfindet. Und da ist Gesundheitskompetenz, das haben wir auch eben schon gehört, ein ganz wichtiger Hebel und eben auch der Schlüssel für den Shift am Ende, um vor die Erkrankung zu kommen oder um im Erkrankungsfall dann die Eigenverantwortung zu stärken und die Befähigung zu stärken für die eigene Gesundheit. So, und was machen wir jetzt als Krankenkassen und auch als IKK Klassik? Naja, einerseits setzen wir uns politisch ein für bessere Rahmenbedingungen, also die bessere Verhältnisse oder gesündere Verhältnisse fördern, also sowohl als Bundes- als auch auf Landesebene. Und dann wirklich den HIAB-Ansatz, den wir alle schon rauf und runter beten können, dann auch wirklich mal in die Versorgung zu bringen. Und andererseits natürlich mit Zusatzangeboten für die Versicherten. Also da gibt es beispielsweise die Krankenkassen, spezifischen Apps, also bei uns die IKK Classic Apps. Da gibt es viele Online-Angebote mit Sportkursen und digitalen Zugang zu ärztlichem Personal beispielsweise. Es gibt Maßnahmen in betrieblichen Gesundheitsförderungen und anderen Lebenswelten, um die Menschen wirklich vor Ort zu erreichen. Das ist auch das Kerngeschäft der Krankenkassen. So sind wir ja auch damals mal entstanden, ne? Die Innungskrankenkassen eben von den Handwerksbetrieben. Und da gehen wir wirklich in die Betriebe und versuchen dort auch Gesundheitskompetenz zu stärken. Wir haben auch Angebote für verschiedene Lebenswelten, beispielsweise für Berufsschulen, mit der Aktion Mission Macher. Die gehen wirklich in die Berufsschulen rein. Da ist ein Gesundheitsmanager, der dort vor Ort berät, und auf unterschiedlichen Ebenen nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zum Thema Bewegung, Ernährung, Regeneration und Selbstmanagement, auch animiert, die Menschen dabei zu bleiben. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass es viel Potenzial gibt. Also Menschen zu begeistern für gesundheitsfördernde Maßnahmen und auch vor allen Dingen da dran zu bleiben, ist wirklich schwierig. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir als Krankenkassen versuchen sie zu nutzen. Am Ende dürfen wir eben nicht vergessen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, zu der wir alle beitragen können und auch ein Stück weit müssen. Also Politik, Wirtschaft und Menschen, wir sind alle in der Verantwortung. Und am Ende lohnt es sich, denn wir können viel persönliches Leid ersparen. Ja, niemand will gerne krank sein. Und wir können natürlich auch das System entlasten und dafür sorgen, dass es wirklich zukunftsfähig ist.
Herr Professor Opitz, die Koordinierungsstelle in Telemedizin hat ja gerade auch einige Angebote, soweit ich weiß, um eben die Leute auch vor Ort zu erreichen. Wenn Frau Lüdecke sagt, ist es eben auch nicht immer einfach, die Leute zu erreichen. Mögen Sie vielleicht einmal sagen, was Sie denken, wie man die Leute am besten kriegt, also wie man ihnen tatsächlich auch diese neuen Skills beibringen kann und was für Angebote Sie da zum Beispiel haben?
Ja, gerne. Ich denke, Grundlage ist, dass ich die Menschen aktiv, entweder mit begleitender Beratung oder selbst aktiv mit den digitalen Gesundheitstechnologien auseinandersetzen, um dann mit der konkreten Auseinandersetzung zu lernen, wie man diese sinnvoll benutzt. Das gilt natürlich auch für das Überangebot an digitalen Informationsquellen, was wir schon diskutiert haben. Wir haben deshalb als Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg, jetzt Bosch Digital Innovation Hub, verschiedene stationäre und mobile Erlebnisformate entwickelt, wo wir den Menschen zeigen, wie die Gesundheitsversorgung der Zukunft aussehen kann. Und in denen Menschen dann diese Technologien und Formate selbst in die Hand nehmen können und ausprobieren können. Und dieses in die Hand nehmen und ausprobieren ist das Allerwichtigste, um eine Akzeptanz zu schaffen und um später das Nutzerverhalten auch zu steigern. Das sind beispielsweise Showrooms, aber wir können natürlich nicht die breite Bevölkerung in einige wenige Showrooms bringen, um dort diese Technologien und diese Fertigkeiten zu lernen, sodass wir auch ein mobiles Format entwickelt haben, wie unseren Digital Health Truck. Der fährt zu den Menschen zum Beispiel auf ihren Marktplatz, ist dort einen halben Tag während des Marktes verfügbar und dort können die Menschen wirklich Technologien ausprobieren, können mit unseren Mitarbeitern reden, es können Ängste und Bedenken abgebaut werden. Übrigens nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei den Gesundheitsberufen. Auch für die setzen wir den Digital Health Truck ein. Um so wirklich zu lernen, wie gehe ich mit digitalen Technologien, mit digitalen Informationsquellen um und wie kann ich sie sinnvoll für meine Gesundheitserhaltung nutzen. Denn insgesamt sind wir alle der Überzeugung, kann die digitale Transformation im Gesundheitswesen nur gelingen, wenn wir strukturiert die Digitalkompetenz aller Stakeholder im Gesundheitswesen
Ich
stärken.
frage mich die ganze Zeit auch, wie hoch denn die Berührungsangst da ist. Zum Beispiel habe ich mich mal mit einer Kardiologin unterhalten, die ganz begeistert war von diesen Heim-EKG-Geräten für Leute, die zum Beispiel Herzrhythmusstörungen haben. Und ich frage mich, wie jetzt nicht nur medizinisches Personal, sondern auch jetzt jemand, keine Ahnung, 70 Jahre plus, der zu Hause dieses Gerät bedienen soll. Gibt es da Schwierigkeiten oder sind die Leute da wirklich relativ offen oder freuen sich eher und kennen das zum Beispiel noch nicht? Wie ist das aus Ihrer Erfahrung raus?
Ich glaube, es geht tatsächlich sehr viel darum, es den Menschen begleitet näher zu bringen und es sie mal ausprobieren zu lassen. Und ich zum Zweiten glaube ich, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger da deutlich unterschätzen. Wir haben das in der Pandemiezeit gesehen, wo wir bei schweren Kontaktmöglichkeiten zwischen Hausärzten und Patienten so ein digitales Monitoring auch angeboten haben. Und die Patienten haben diese Apps, das war damals appbasiert, sehr, sehr schnell angenommen und haben sehr intensiv ihre Gesundheitsdaten dort eingegeben, damit der Hausarzt, zu dem sie nicht gehen konnten zu dem Zeitpunkt, auf einem Monitor, auf einem Dashboard gesehen hat, wie die Krankheitsverläufe seiner akuten Covid-Patienten sind. Also wenn der Nutzen klar ist, ist die Bereitschaft, diese Tools auch zu nutzen, sehr viel höher, als wir das denken. Und zum einen muss der Nutzen klar sein, zum anderen gilt das, was Herr Altscher gesagt hat, es muss einfach nutzbar sein.
Herr Professor Altscher, wir haben gerade schon gehört von Herrn Professor Opitz, dass die Berührungsangst bei den Fachkräften da teilweise auch recht hoch ist. Wie ist da Ihre Erfahrung im Klinikalltag? Sind da die Kolleginnen und Kollegen ganz erpicht drauf, die neuen Technologien auszuprobieren, oder ist man da eher skeptisch?
Also ich muss tatsächlich gestehen, es gibt eine gewisse Skepsis, die aber daraus resultiert, dass die Lösungen bisher oft schwierig sind, komplex sind, überreguliert sind. Wir machen uns das Leben teilweise speziell auch in Deutschland schwer. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel Estland anschauen, die die gleichen technischen Lösungen wie wir verwenden, die ein E-Rezept haben, das funktioniert, und sich mal bei uns ein E-Rezept anschauen, wir tun es manchmal zu gut meinen und tun damit die Menschen belasten. Und es führt zu einer gewissen Aversion, Ablehnung digitaler Lösungen oder sonstiger Lösungen für den häuslichen Gebrauch. Und ich glaube, da müssen wir umdenken, denn prinzipiell hat Digitalisierung, aber prinzipiell haben auch Möglichkeiten, Dinge zu Hause zu detektieren, sei es das von Ihnen vorher genannte EKG, andere Sensorik, das Potenzial, das Leben aller leichter zu machen. Das heißt, wir müssen immer die Prämisse haben, die Dinge müssen leichter werden, die Prozesse müssen einfacher werden, wir müssen Arbeitslast aus dem System bekommen und es geht. Wir müssen nur ein anderes Mindset haben. Und was wir im Moment erleben, aus gut gemeint, dass die Dinge extrem komplex gelebt werden. Das E-Rezept ist mein Musterbeispiel. Ich habe das in Estland gesehen, es hat mich überzeugt, es funktioniert, es ist super. Die Menschen gehen mit ihrem Ausweis in die Apotheke, egal wo, kriegen ihr Zeug. Und sie müssen ja noch nicht mal in Estland die Apotheke. Sie können in Polen in die Apotheke, in Frankreich, in Belgien. Nur Deutschland bietet es nicht an, weil Deutschland zu kompliziert ist. Und die haben die gleichen Datenschutzgesetzgebung wie wir. Also ich glaube, wir müssen mit einem anderen Mindset an die Themen ran. Und dann funktioniert es. Dann funktioniert es. Und das ist auch so gleichzeitig der Appell. Und ich bin auch Delegierter in diversen Ärztetagen gewesen jetzt und habe das erlebt, diese Aversion. Ich glaube, da müssen wir schon wieder gut Boden gut machen in der
Was
nächsten
denken Sie
Zeit.
denn, wie man die Aversion abbauen könnte?
Das Leben der Leute erleichtern. Jeder verwendet doch selber ein Smartphone, tut Flüge buchen, macht seine Bankgeschäfte digital, weil es schneller geht. Wenn ich Lösungen habe, die das Leben der Menschen erleichtern, dann habe ich eine hohe Akzeptanz. Im Moment habe ich das noch nicht und das möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber probieren Sie mal in der Telematik-Infrastruktur Briefe zu verschicken. Eieieiei, also bis das bei mir auf dem Rechner eingerichtet war, meistens geht's nicht, dann muss die Gegenseite das und jenes und dieses tun. Also so geht es nicht einfache Digitalisierung.
Welche Skills, Herr Professor Altscher und Herr Professor Opitz, nochmal, welche Skills brauchen denn Fachleute für die Zukunft, wenn wir jetzt gerade schauen, es wird alles digitaler, es kommen ganz viele neue Technologien. Das wird ja sicherlich auch einfach zwangsläufig so sein, dass man mehr Dinge wissen muss. Bezieht sich das dann auch nur auf den Bereich Technologie, oder braucht man auch andere Skills für die Zukunft als Medizinfachperson?
Also vielleicht steige ich mal als erstes ein und Herr Opitz, Sie übernehmen das dann gerne zunächst mal. Fangen wir mal ganz simpel mit dem Arzt an. Wie war die Vergangenheit? Der Arzt hat curricular gelernt, er hat alle Details gelernt, alles Wissen, hat es möglichst in seinem Kopf gehabt. Ab und zu auf dem Kongress hat sich Neuigkeiten angehört und hat ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich die Situation, ich habe so viele Erkenntnisse um mich herum, es geht schon gar nicht mehr. Ich kann mir gar nicht mehr alle Details erwerben. Und eigentlich kann der Arzt heute nur noch wirksam sein, wenn er digitale Lösungen verwendet. Er braucht immer die aktuelle Information aufbereitet schon. Leitlinien sind ja meistens schon wieder überholt, wenn sie veröffentlicht werden. Auch das funktioniert nicht mehr. Also ich brauche diese Digitalkompetenz in Reinkultur. Ich muss digitale Lösungen verwenden. Ich muss in der Ausbildung eigentlich gar nicht mehr curricular vermitteln, Detailwissen, weil da scheitere ich sowieso. Ganz andere Kompetenzen. Und das Gleiche gilt für alle Gesundheitsberufe. Auch eine Pflegekraft muss lernen, möglichst digitale Lösungen zu verwenden. Und Sie können das ausdifferenzieren. Wir haben also ein komplett neues Curricula auch für die Ausbildung der Gesundheitsberufe. Ohne die wird es nicht mehr gehen. Herr Opitz, dann gebe ich an Sie weiter.
Ja, ich ergänze das gerne. Also man muss unterscheiden, dass hier nicht eine Kompetenz im Bereich der Technik gemeint ist, sondern tatsächlich eine Kompetenz, Digitalkompetenz in dem Sinne, dass man lernt, mit den die Technologien für seine Zielsetzung und seine Prozesse zu nutzen. Die Technologien selbst müssen intuitiv sein, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Es geht nicht darum, dass man jetzt ein Technikstudium aufsattelt oder eine Fortbildung in technischen Lösungen macht. Die Technologien müssen intuitiv sein, aber man muss lernen, diese für sich zu nutzen. Und zum Zweiten muss man bereit sein, auch seine Prozesse zu überdenken, um diese Technologie, digitalen Technologien nutzbar zu machen. Herr Altscher hat ein schönes Beispiel genannt. KI und Digitalisierung wird helfen, Entscheidungsunterstützung zu der Ärzteschaft und der Pflege zu geben. Dafür muss man aber bereit sein, diese Entscheidungsunterstützung auch zu nutzen und die Informationen, die sonst im Überangebot da wären, sei es aus Leitlinien oder Patienteninformationen, auch entsprechend sich darstellen und interpretieren zu lassen. Letztlich ist aber der Gesundheitsberuf selbst noch der Ausführende und der Entscheidende. Es geht nur um Unterstützung durch digitale Technologien. Das muss man hier auch nochmal betonen.
Frau Lüdecke, wir haben jetzt schon Leute, die Dr. Google nutzen als Erstinformationsquelle. Jetzt gibt es ChatGPT. Immer mehr Leute fragen jetzt erstmal ChatGPT, was denn vielleicht die Krankheit ist, die sie da haben. Wie schätzen Sie das ein? Wird das eher eine Entlastung oder ein weiteres Problem für das Gesundheitssystem?
Ja, das ist eine super Frage und die Antwort ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß. Es kommt wie in vielen Dingen darauf an. Also ganz unabhängig, ob ich jetzt digital wie Google oder über Generated Artificial Intelligence, also wie jetzt beispielsweise ChatGPT, mir Informationen beschaffe, als User, als Nutzer, kommt es immer darauf an, welche Daten da eigentlich hinterlegt sind. Und die Antwort kann auch nur so gut sein wie die Daten. Und da sind wir auch schon bei der Achillesferse. Also unsere Studien im medizinischen Bereich auch sind überwiegend männlich und weiß. So, und technisch gesprochen nennen wir das dann Bias. Und Herr Professor Opitz könnte wahrscheinlich tagelang darüber berichten. Und Gott sei Dank passiert da ganz viel. Also letztendlich entwickeln wir das weiter, damit auch die Daten, die dort hinterlegt sind in den verschiedenen Systemen, die Vielfalt abbilden, die wir in der Welt nun mal haben. Und wir sind auch als Krankenkassen natürlich interessiert daran, da mitzuwirken. Wir denken auch eher von der Lösungsseite, also der Frage nachgegangen, was für eine KI können wir selber aufbauen, also nicht selber im Sinne von, was können die Krankenkassen aufbauen, sondern welche KI brauchen wir, welche Daten müssen hinterlegt werden und wie wollen wir sie dann hinterher auch nutzen? Im Übrigen ist ja das reine Recherchieren im Internet ja schon ein Teil der Gesundheitskompetenz. Also wenn wir sie dann auch noch für uns bewerten und anwenden können und dabei unterstützen ja die Akteure im Gesundheitswesen, dann haben wir viel, viel gewonnen.
Herr Professor Opitz, da würde ich tatsächlich gleich die Frage an Sie weitergeben. Ich habe mich dabei auch so ein bisschen gefragt, ob die aktuellen KIs denn gut mit dieser Entwicklung umgehen. Also A, natürlich, wie Frau Lüdecke schon sagte, die Frage nach, welche Daten sind dahinterlegt. Sind die überhaupt sinnvoll, wenn man da wirklich nach Gesundheitsinformationen suchen möchte? Und dann ist ja die nächste Frage, es gibt momentan diese Lösung bei den meisten Chatbots, dass den Leuten grundlegende Informationen gegeben werden und sie danach zum Arzt geschickt werden vom Chatbot. Ist das eine gute Lösung oder glauben Sie, dass die Medizin da ernsthafte Probleme kriegt demnächst?
Ich muss mich da Frau Lüdecke anschließen. Richtig eingesetzt ist es ein guter Weg. KI kann uns hier helfen, auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir lesen immer wieder davon, dass die Notaufnahmen unserer Krankenhäuser maßlos überfüllt sind. Ein großer Prozentsatz müsste aber gar nicht in die Notaufnahme kommen. Ein entsprechend trainierter Chatbot hier vorgeschaltet, könnte zum Beispiel zu einer besseren, da zielgerichteten Verteilung der Versorgungsbedarfe führen. Auch das haben wir auf einer Delegationsreise in Estland neulich gesehen, dass dort im hausärztlichen Setting so etwas schon eingesetzt wird. Um dem Patienten früh Klarheit zu geben, muss er einen Termin beispielsweise bei der Wundpflege wahrnehmen oder beim Hausarzt selbst oder braucht er eine Beratung bei der Community Health Nurse. Die Leistung an sich wird nicht von den Gesundheitsberufen weggenommen, aber es kann eine sehr, sehr gute Unterstützung sein, um Ressourcen freizukriegen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie die KI trainiert ist, sprich mit welchen Daten sie gespeist wird. Und last but not least haben wir bei den Chatbots in der Corona-Zeit gesehen, wie sie helfen können, früh eine Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob eine akute Infektion vorliegt oder nicht. Da ist es sozusagen selbstverständlich in unseren Alltag integriert worden. Die Message ist auf jeden Fall ja, es kann helfen, es muss richtig eingesetzt sein und es muss mit den richtigen Daten trainiert sein.
Kann das denn so ein allgemeiner Chatbot leisten, wie eben zum Beispiel jetzt ChatGPT oder Gemini, welchen man auch immer jetzt nutzen möchte? Kann das so eine allgemeine Chatbot-KI oder bräuchte man quasi eine spezielle für Medizin?
Desto spezifischer die Fragestellung, desto besser. Und desto einfacher ist das Trainieren. Also die Large Language Models, die Sprachmodelle, die den KI-Entwicklungen wie ChatGPT zugrunde liegen, werden immer besser. Das ist schon so. Aber letztlich sind sie nicht auf medizinische Daten trainiert. Deswegen ist die Rahmenbedingungen des Einsatzes hier auch wesentlich. Wir werden aber in der Entwicklung auch davon wegkommen, dass alle nur bei ChatGPT gucken, sondern wir müssen aus dem Gesundheitswesen heraus die KI da einsetzen, wo wir sie brauchen. Beispielsweise vorgeschaltet vor einer Notaufnahme oder in einer Versorgungseinrichtung. Also wir müssen die Technologie nutzen, um sie spezifisch da einzusetzen, wo sie uns helfen kann.
An welchen Stellschrauben müssten wir denn drehen, um die Menschen wirklich entscheidungs- und handlungsfähig zu machen, wenn es ums Thema Gesundheit geht?
Also die Gesundheitskompetenz stärken durch einfache, gut nutzbare digitale Lösungen, durch Beratungsleistung. Wir müssen das Thema Prävention auf allen Ebenen stärken. Wir werden als Gesamtgesellschaft sonst mit den Kosten nicht mehr zurechtkommen. Wir werden nicht mit dem Fachkräftemangel zurechtkommen. Und wir werden aber auch für die anderen Branchen nicht gut zurechtkommen, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen möglichst gesund einerseits altern zu lassen, möglichst lange auch arbeitsfähig zu halten, aber auch die Kosten eines immer teurer werdenden Gesundheitssystems bei viel Innovationskraft zu reduzieren. Also das sind so die Stellschrauben. Also ich muss das incentivieren. Das heißt, ich brauche im Bezahlsystem auch Regelungen, dass Menschen damit auch ja, Geld verdienen können mit präventiven Gesichtspunkten, gerade auch die Gesundheitsberufe. Aber für mich ist das eine Sache, ohne die wird es nicht gehen.
Ja, ich finde, es darf ruhig nochmal so deutlich gesagt werden. Also die Lebensbedingungen, die wir uns in unserer schönen neuen Welt geschaffen haben, die sind nicht gesundheitsfördernd, oftmals nicht. Und ganz perfide wird es, wenn wir das dann auch noch Wohlstand nennen. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann ist der HIAB-Ansatz nicht vollumfänglich, nicht umfassend umgesetzt. Wir leben ihn nicht konsequent. Wir sprechen im Bundesministerium für Gesundheit von Gesundheit und außerhalb wird es schon deutlich weniger. Da hätten wir aber viel gewonnen, wenn wir das wirklich mal in die Umsetzung bringen würden. Und neben diesen politischen Weichenstellungen lautet die Stellschraube auf jeden Fall Verantwortung, Eigenverantwortung und damit der Auftrag an uns alle im Gesundheitssystem, die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen und sie zu befähigen. Wenn es uns gelingt, das zu zeigen, wie viel persönliches Leid erspart bleibt und wie viel Gesundheit und damit einhergehend Leichtigkeit und Freiheit wir gewinnen können, dann ist die Lust auf Verantwortung für das eigene Wohlergehen und damit auch die Gesundheitskompetenz, also das lebenslange Lernen, ein Selbstläufer.
Also, hier ist wichtig zu sehen, dass außerhalb von Deutschland internationale Studien einfach gezeigt haben, dass eine höhere digitale Gesundheitskompetenz mit vielen gesundheitsbezogenen Vorteilen einhergeht. Dazu gehören besserer Gesundheitszustand, ein effektiver Kontakt mit medizinischem Personal, besseres Verständnis für den eigenen Gesundheitszustand, sowie auch eine höhere Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen und eine höhere Bereitschaft zur Prävention. Das heißt, die gesellschaftliche Relevanz digitaler Gesundheitskompetenz ist eigentlich klar. Und vor allem, wie wir auch diskutiert haben, liegt auch in der Prävention hier und der digitalen Prävention ein enormes Potenzial. Das heißt, die Hauptstellschraube ist eine aktive Auseinandersetzung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Fachberufe im Gesundheitswesen, mit digitalen Gesundheitstechnologien.
Prima, vielen Dank an alle für diese abschließenden Gedanken. Ich finde, Sie haben da auch noch mal wunderbar die Punkte aufgegriffen, die wir im Interview ja immer wieder gehört haben. Und das sind, denke ich, vor allen Dingen die Relevanz von Eigenverantwortung, von Prävention und Digitalisierung und vor allen Dingen auch das Thema Nutzerfreundlichkeit der Angebote. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und für alle, die sich für das Thema Gesundheitskompetenz interessieren, haben wir auch noch einen Veranstaltungshinweis. Bei der diesjährigen gesundheitspolitischen Veranstaltung der Kooperationsgemeinschaft der Krankenkassen in Baden-Württemberg, dem Bündnis 52, am 18. September in Stuttgart, geht es nämlich ebenfalls um das Thema Prävention. Mehr zur Veranstaltung und mehr Infos zum Thema Gesundheitskompetenz finden Sie wie immer in der Sidebar. Bis zum nächsten Mal.